So, ich freue mich sehr, dass heute Friederike Oertel zu Gast in meinem Podcast ist. Ich habe Friederikes Buch Urlaub vom Patriarchat im Urlaub gelesen bzw. in wenigen Tagen verschlungen. Und ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, Friederike.
Hallo, ja, schön hier zu sein.
Magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht, wenn du möchtest, auch schon dazu überleiten, wie es eigentlich zu diesem Buch und der Reise, die du gemacht hast, gekommen ist?
Ja, total gerne. Also ich arbeite eigentlich als Journalistin bei der Zeit und gebe sonst auch Seminare, zum Beispiel an Journalistenschulen. Da unterrichte ich so ja journalistische Darstellungsformen. Und ja, seit diesem Jahr bin ich eben auch Autorin, weil ich habe ein Buch geschrieben, besagtes Buch, Urlaub vom Patriarchat. Und ja, wie es dazu kam, das war eigentlich eine längere Geschichte. Also ich war gerade so Ende 20 und irgendwie in diesem Niemandsland zwischen Studium und Berufseinstieg. Ja, ich habe in dieser Zeit sehr viel gehadert mit mir und mit dem Frausein und mit meiner Rolle als Frau im Patriarchat und hatte vor allem immer das Gefühl, in dieser Zeit speziell immer wieder an Grenzen zu stoßen, unsichtbare Grenzen, von denen ja auch sehr gerne gesagt wird, die gibt es gar nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, auch so sehr viel Energie zu verbrauchen beim Gefühl, zu funktionieren in der Gesellschaft. Und ich war irgendwie auf eine Weise so ein bisschen wundgescheuert. Und in dieser Zeit ist dann eben die Idee entstanden, dass ich mal raus muss, so aus meinem Kopf raus muss, aber auch aus der Gesellschaft raus muss, also aus dem Patriarchat raus muss. Ich wollte also das System wechseln. Und ich hatte da zufällig in einem Antiquariat ein Buch gefunden. Das hieß Die Stadt der Frauen. Und in diesem Buch haben eben drei Soziologinnen in den 90ern ihren Forschungsaufenthalt beschrieben in dieser Stadt. Die befindet sich in Mexiko und heißt Rotitan. Und die haben eben das Leben als matriarchal und diesen Ort als Matriarchat bezeichnet. Und das klang für mich alles wie ein Versprechen eigentlich. Also es klang ja irgendwie wie eine Erlösung und ich hatte das Bedürfnis, da hinzureisen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich war ja eh quasi ohne Job und hatte mein Studium gerade zu Ende gebracht und dann bin ich aufgebrochen.
Und genau, dann hast du sozusagen da wahrscheinlich ganz viel recherchiert und notiert. Und dieses Buch ist ja so eine Mischung aus Reisebericht und Hintergrunderläuterung, könnte man sagen. Ne? Es wechselt so zwischen den Ebenen, zwischen oder mehreren Ebenen. Ne? Das ist ja sozusagen der Reisebericht. Dann sind aber auch Rückblenden, könnte man sagen, sozusagen zu diesem Unwohlsein oder diesem Anecken, was du gerade beschrieben hast, was, glaube ich, ganz viele Frauen kennen und es aber oft nicht in Worte fassen können. Damit konnte ich mich auch total identifizieren. Bei mir hat es ja, ich glaube, eigentlich bis zu meinem Mutterwerden gebraucht, bis ich das sozusagen dann, ja genau, mit den patriarchalen Strukturen wirklich benennen konnte, die mit denen ich mich vorher auch im Studium und so beschäftigt hatte. Aber irgendwie war es bei mir auch noch lange sehr abstrakt. Und ja, genau, ich hatte jetzt auch viele Beispiele, ne, von diesem Unwohlsein und diesem, hey, was ist hier los? Oder irgendwie ist die Welt zu eng oder zu klein für das, was, ne, was wir uns eigentlich für uns wünschen, vielleicht auch oder so, oder genau, immer dieses Kämpfen müssen an so vielen Stellen, was so anstrengend ist. Genau, und dann hast du aber auch diese Ebene eben der Hintergrund, Erläuterung deiner Recherchen, der Erklärung, warum ist denn das eigentlich alles so und sozusagen auch einfach, genau, viele wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch historische Zusammenhänge, die du da erläuterst, die auf jeden Fall, also deswegen glaube ich, das Buch oder aus diese Ebenen machen das Buch sicherlich gut zugänglich, auch für Menschen, die sich damit einfach noch ganz wenig beschäftigt haben. Ich habe das ja, ich habe es trotzdem super gerne gelesen und fand einfach auch, dass da viele Dinge nochmal so auf den Punkt gebracht werden, die ich mir ja auch in diesen ganzen 1000 Büchern ja so zusammengesammelt habe, eben auch über Matriarchate, mit denen habe ich mich auch schon beschäftigt, aber auch von Männern geschriebene Bücher über Matriarchate oder Reiseberichte, wo man auch denkt, ja, das ist nochmal so interessant, ne, wie da der Blick sich natürlich auch verändert. Und genau, du hattest ja dieses Versprechen, das ist, also oder diese Idee, ich wechsle das System, ich reise in ein sogenanntes Matriarchat. Und vielleicht fangen wir da mal an, das mit der Hintergrundebene sozusagen, was hast du dir sozusagen da erhofft? Weil das fand ich in dem Buch besonders spannend, in dem Buch auch so spannend, dass sich diese Hoffnung so nach und nach auch so ein bisschen zerlegt oder einfach sehr viel kontroverser, ambivalenter wird. Und es ist ja so ein bisschen dieser Mythos vom Matriarchat, dem du auch gefolgt bist.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wäre es gut, wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich vielleicht auch erstmal, ja, was ist denn eigentlich genau ein Matriarchat oder was soll das sein? Vielleicht können wir darüber erstmal sprechen, sozusagen der Idee, der du gefolgt bist, und dann können wir dazu kommen, wie es sich sozusagen herausgestellt hat.
Ja, also ich bin auch losgereist mit so einer Idee im Kopf, weil man kann ja schon sagen, so im allgemeinen Sprachgebrauch oder so im allgemeinen Verständnis denken die meisten Leute, wenn sie vom Matriarchat hören und überhaupt schon auch ein Bild im Kopf haben, an irgendwie eine umgedrehte Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die irgendwie Kopf steht und spiegelbildlich ist zum Patriarchat, also dass eben Frauen das Sagen haben, dass sie quasi die Macht in den Händen halten, dass sie also die Politik machen und Konzerne leiten und das öffentliche Leben bestimmen und dass eben Männer auf der anderen Seite den Haushalt übernehmen und zum Beispiel die Kinderbetreuung. Also oft ist es eben so, ja, dass man so ein Klischee im Kopf hat von irgendwie einer umgedrehten Gesellschaft. Und ehrlich gesagt hatte ich die auch teilweise und ich glaube, die wird vor allem auch befeuert durch fiktionale Literatur, Filme und Serien, also in denen dieses Szenario irgendwie so bespielt wurde. Man muss aber sagen, dass das in der Realität eben anders aussieht, also eine Gesellschaft, in der Frauen an der Macht sind und Männer unterdrückt werden, hat es nach jetzigen Forschungsstand quasi nie gegeben und die gibt es auch heute nicht, nirgendwo auf der Welt. Trotzdem ist es so, dass es eben Gesellschaften gibt, überall auf der Welt, die anders funktionieren als das reine Patriarchat, also die, in denen quasi Teile des gesellschaftlichen Lebens anders strukturiert sind. Das sind Gesellschaften, in denen zum Beispiel Besitz von der Mutter an die Tochter vererbt wird und nicht eben wie im Patriarchat, war es ja üblich oder ist es in Teilen der Welt auch noch üblich, dass der Besitz vom Vater an den ältesten Sohn übergeht. Oder auch Gesellschaften, in denen Kinder nach den Müttern benannt werden, also der Familienname der Name der Mutter ist und nicht des Vaters. Oder Gesellschaften, in denen sich der Wohnsitz nach der Mutter oder Großmutter richtet, weil es war eben im Patriarchat war es so, lange Zeit, dass ja Töchter von ihren Vätern aus der Familie weggegeben oder sogar verkauft wurden und dadurch in andere Familien ziehen mussten, an andere Orte sogar und ihrem Netzwerk entrissen wurden und ihren sozialen Status verloren haben und ihn erstmal wieder sich erarbeiten mussten. Und das ist natürlich, damit ja haben sie quasi an Status und Prestige eingebüßt, ja, und in diesen als matriarchal bezeichneten Gesellschaften ist es eben mitunter anders, dass der Wohnsitz sich nach der Mutter oder Großmutter richtet und Frauen am Ort ihrer Geburt bleiben. Ja, und trotzdem ist es eben so, dass die Wissenschaft den Begriff Matriarchat oder matriarchal gar nicht verwendet, weil der viel zu undifferenziert ist und viel zu ungenau und quasi als Analyseinstrument nicht taugt. Und in der Wissenschaft spricht man dann eben eher von matrilinear, das bedeutet diese Vererbungsregel, also von der Mutter an die Tochter, oder von matrilokal, das bezeichnet diese Residenzregel, also wo wohnt die Familie. Oder eben matrizentrisch, den Begriff kennst du ja. Das bedeutet, dass die Mütter und Großmütter quasi das kulturelle Zentrum sind und so der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft. Und dass sie als Instanzen wahrgenommen werden und ihr Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja, und die Gesellschaft in Ruchitan wird eben vor allem als matrizentrisch bezeichnet. Mhm. Also ja, das mit dem Begriff Matriarchat ist gar nicht so einfach, wenn man genauer hinguckt. Man kann sagen, dass das Matriarchat als umgekehrtes Patriarchat ein Mythos ist, hat es nie gegeben. Aber es gibt eben durchaus Gesellschaften, die vom Patriarchat abweichen. So kann man das eigentlich zusammenfassen.
Ja, und auch davon auszugehen, dass das schon verbreiteter war, so habe ich es auch im Grunde gelernt, oder dass das Patriarchat sich wahrscheinlich schon eben auch durch Besitz, ne, und sozusagen diese Sesshaftigkeit und Logiken, die dann sozusagen kamen, diese matrilinearen Kulturen abgelöst hat, was ja auch Sinn macht, dass Menschen, die noch keine Ahnung von irgendwie ja, Sexualität, Fortpflanzung, dachte ich gerade, also sozusagen dieses, wie funktioniert das eigentlich wirklich sozusagen, ne? Also die Magie sozusagen da, wie das Leben entsteht, dass weiblich oder die Frau mehr ins Zentrum rückt und sozusagen dementsprechend wichtig findet, ne? Das macht ja auch total Sinn,
ja,
finde ich. Also so, genau. Und aber so wichtig, glaube ich, ist auch so dieses, dass diese Schwarz-Weiß-Logik, also das ist ja auch eine Patriarchat. Eigentlich, ne, wenn es das, diese Logik jetzt gibt, dann muss es ja das auch mal andersrum gegeben haben. Oder das ist sozusagen die Sehnsucht, was ja auch absurd ist, weil das wäre ja auch eine unterdrückerische Logik,
ja,
die auch
exakt.
So attraktiv eigentlich in ihrer Konsequenz ist. Also
ja.
Das finde ich auch einfach ein wichtiges Thema, finde ich auch, dass es gar nicht um entweder oder geht oder sozusagen diese Umkehr irgendeiner Logik. Und ich fand das spannend in dem Buch. Da merkst du dann ja in Huchitan, dass es da sozusagen patriarchale und matriarchale Logiken aufeinandertreffen, was sicherlich ja auch historische Gründe hat, weil das ja auch, genau, die Stadt ja nun mal in dieser Welt sich befindet.
Ja, exakt.
Genau, magst du einmal so ein bisschen schildern, was das Besondere, das ist ja wirklich ganz schön viel, du kannst da jetzt gar nicht alles, denke ich, nennen, ne? Aber sozusagen, das ist ja wirklich ein großes Spannungsfeld. Und vielleicht können wir noch mal schildern, wo spürt man in Huchitan diese matrilineare, matrizentrierte Logik, dass sozusagen doch so zu sein scheint, dass die Frauen da eine andere Kraft ja irgendwie haben in diesem Ort oder eine andere Präsenz einfach einnehmen.
Genau, auch nochmal anschließend an das, was du gerade gesagt hast, das ist vielleicht noch wichtig irgendwie zu erwähnen, wo sich diese Stadt befindet, nämlich in Mexiko, im Bundesstaat Oaxaca.
Ja.
Und konkreter noch befindet sie sich am Istmo de Tehuantepec. Das ist die Landenge zwischen Pazifik und Atlantik. Also es ist ein sehr schmaler Streifen Land. Und das wiederum hat schon seit wirklich vielen Jahrhunderten zur Folge, dass dort natürlich sehr viel Durchgangsverkehr ist, sowohl von Süden nach Norden als auch von Westen nach Osten, also von Meer zu Meer. Und dadurch war eben diese Stadt auch immer schon sehr vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt, ne? Das ist quasi kein Ort, der irgendwie abgeschieden liegt, sondern es ist ein Verkehrsknotenpunkt. Und ja, das ist irgendwie was ganz Interessantes und auch, also war für mich tatsächlich auch wichtig bei der Entscheidung, dahin zu reisen. Erstens, weil ich Spanisch spreche und zweitens, weil dort gibt es Hotels und dort gibt es, werden jedes Jahr viele Feste gefeiert. Also es ist quasi nicht unüblich, dass da Menschen von außerhalb auch hinkommen und es ist quasi ja auch niedrigschwellig, da hinzureisen erstmal. Ja, was diesen Ort besonders macht, ist, dass wenn man ankommt, im Stadtzentrum ankommt, ist so das Erste, was man sieht oder das Erste Auffällige eigentlich, ein großer Marktplatz mitten im Zentrum. Und der Marktplatz oder der Handel, der lokale Handel ist eben von Frauen dominiert. Also Frauen betreiben die Wirtschaft, handeln, kaufen und verkaufen. Und das liegt daran, dass es eine traditionell quasi eine nach Geschlechtern getrennte Arbeitsteilung gibt. Also Männer fahren eher raus auf die, also in die Landwirtschaft, in die Peripherie, da arbeiten sie dann in der Fischerei oder eben in landwirtschaftlichen Betrieben und erwirtschaften Ware. Und diese Ware wiederum liefern sie ins Zentrum zu ihren Frauen. Und die verkaufen die Ware dann auf dem Markt weiter. Und das führt dazu, dass sie Geld einnehmen und dieses Geld auch behalten. Also bei ihnen liegt die finanzielle Macht, also wie gelten als sowas wie die Schatzmeisterinnen ihrer Familien. Sie nehmen das Geld ein und sie bestimmen eben, wofür es ausgegeben wird oder investieren es weiter. Das ist die eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, dass insgesamt Frauen im öffentlichen Raum recht präsent sind. Also das liegt zum einen an dem Markt, der eben im Stadtzentrum liegt und auf dem wirklich fast nur Frauen unterwegs sind. Das liegt aber auch an so großen Straßenfesten, die das ganze Jahr über gefeiert werden. Und diese Feste werden von Frauen ausgerichtet. Und die finden eben im öffentlichen Raum statt. Und die Idee dahinter ist quasi, dass Frauen das finanzielle Kapital, was sie auf dem Markt erwirtschaften und einnehmen, investieren in Feste, in Gemeinschaft, in Essen, in Trinken und dadurch wiederum kulturelles Kapital generieren. Also sie knüpfen Kontakte, es entstehen irgendwie große Netzwerke, man tauscht sich aus, man kennt sich, man hilft sich gegenseitig und damit vergrößern sie quasi nochmal den öffentlichen Raum, der Frauen quasi im Patriarchat oft gar nicht zugestanden wird. Ja, und eine dritte Besonderheit ist, dass es nicht nur zwei soziale Geschlechter gibt, sondern drei soziale Geschlechter. Und auch das schon seit vielen Jahrhunderten. Also diese Dreigeschlechtlichkeit ist quasi Teil der indigenen Kultur. Und man spricht von Frauen, Männern und Musche. Und ja, die Musche sind Teil des öffentlichen Lebens. Also wenn man in Pochitan unterwegs ist, trifft man auch Musche. Das sind dann eben Menschen, die sich nicht dem einen oder dem anderen, also dem binären Geschlechtermodell unterordnen, die irgendwie eine fluidere Geschlechtsidentität leben und die eben ja, gesellschaftlich einfach so verankert sind. Also man sagt auch, dass man als Musche kein Coming-out hat, sondern dass es ist einfach selbstverständlich. Mhm. Und irgendwann merkt eine Familie, ah, mein Kind ist Musche und dann lebt das Kind als Musche. Mhm. Und ja, also auch das ist eine Besonderheit. Mhm. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das sind jetzt so die drei größten Punkte, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt. Das ist ja auch, ja, Geschlecht spielt im Patriarchat ja so eine große Rolle, also sozusagen dieses Entweder-Oder sagt und diese Eindeutigkeit und was das mit einer Gesellschaft wohl macht, genau, wenn sie nicht so ein Bedürfnis nach dieser Eindeutigkeit hat und es eben, ja, eine viel größere Selbstverständlichkeit für ein weiteres Geschlecht sozusagen gibt, oder?
Ja.
Was sowohl als auch sozusagen gibt. Du hast jetzt gerade diese besondere Rolle der Frauen, vor allen Dingen auch durch wirtschaftliche und kulturelle Macht, könnte man sagen, angesprochen. Wie hast du das erlebt, wie das soziale Leben verändert, wenn Frauen eben in diesen Lebensbereichen mehr Raum einnehmen? Wie verändert das Leben für die Frauen und womöglich auch für die Männer? Was hast du da so als deutlichste Unterschiede wahrgenommen?
Der deutlichste Unterschied war für mich, dass es eine andere Selbstverständlichkeit gibt, mit der sich Frauen im öffentlichen Raum bewegen. Also ein anderes Selbstbewusstsein. Das wurde sogar auch in der Wissenschaft untersucht und beschrieben. Das fand ich irgendwie interessant, weil das ja etwas ist, was jetzt man gar nicht unbedingt sofort in Zahlen und Daten greifen kann, sondern was eher so einem Gefühl folgt oder einer Wahrnehmung. Also man muss sich das auch so vorstellen, dann finden diese Feste statt, eben auf den Straßen oder auf öffentlichen Plätzen und Frauen tragen diese sehr auffallenden Trachten. Also sie haben so lange Röcke an, so bunt bestickte Blusen, geknotete, geflochtene Haare und hier so oben auf dem Kopf Blumen. Also es ist im Prinzip der Look von Frida Kahlo. Mhm. Sie selbst kommt gar nicht aus der Region, aber sie war eben auch dort und hat das so wahrgenommen als so etwas sehr Machtvolles und Eindrucksvolles und hat sich das angeeignet. Und durch Frida Kahlo ist am Ende dann die Tracht der Region und das Aussehen quasi so prominent geworden. Und was verändert das so insgesamt? Da wird es dann schon komplexer, weil es gibt da eben auch einen großen Diskurs drum in der Wissenschaft, im Ort, außerhalb des Ortes, also auch von internationalen Intellektuellen und WissenschaftlerInnen. ob das Matriarchat oder die Erzählung vom Matriarchat nun eigentlich eine Projektion ist, die von außen auf den Ort übertragen wurde, oder ob das etwas ist, was schon viel länger in der Kultur verankert ist. Und es gibt quasi Argumente dafür und dagegen. Das eine ist natürlich, also ich habe auch immer wieder Menschen getroffen, die auch selbst ganz stolz vom Matriarchat im Ort erzählen, auch Frauen, auch Männer, also alle und auch Musche. Und natürlich kann man zum einen sagen, dass es auch der Selbstermächtigung dient, also auch diese Erzählungen anzunehmen und weil die natürlich bewirkt, dass auch die Stellung der Frau und die Wichtigkeit der Frau auch hervorgehoben wird. Ne? Es ist quasi auch eine Art Selbstermächtigung, wenn man das annimmt. Gleichzeitig kann man schon auch sagen, dass dieser Diskurs von außen total befeuert wurde, weil eben auch immer wieder Klischees über den Ort gestülpt wurden von diesen, gerade wenn man an das umgekehrte Patriarchat denkt. Und ich glaube, es ist vielleicht, also ich verstehe das und da ist bestimmt auch was dran. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist auch unfair, alles Matriarchale dem Ort abzusprechen und zu sagen, das Matriarchat ist nur eine Projektion von außen, weil das, und nur eine westliche Projektion vor allem, weil das natürlich auch dieser dem Westen die Deutungshoheit überlässt und den Menschen vor Ort wiederum die Selbstbestimmung auch aberkennt. Ne? Und deshalb würde ich sagen, ja, also das ist komplizierter. Aber ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle so in verschiedene Richtungen. Das ist der, das die Erzählung vom Matriarchat auch der Selbstermächtigung dient. Ja.
Ja, und allein durch dieses Bestehen des dritten Geschlechts, also ich meine, das ist ja keine Projektion, wie du gesagt
ja,
hast.
Ja, genau.
Die indigene Kultur sich bewahrt, und das ist ja auch was Besonderes, dass das ja auch anscheinend stark zu sein scheint, und dazu ja leisten ja vielleicht alle einen Beitrag, ne? Also unabhängig vom Geschlecht, dass das sozusagen weiter so gilt, auch diese oder diese Räume, in denen Frauen dann eben mehr eine Rolle spielen oder mehr Macht womöglich haben. Ich habe mich natürlich gefragt, wie sieht das in Bezug auf Care-Arbeit aus und was hast du dazu gelernt oder erfahren?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Großes Thema. Und auch da musste ich dann quasi lernen, dass es gar nicht so leicht zu fassen ist und auch gar nicht eindeutig ist. Also es ist am Ende so eine Mischform, kann man sagen. Dass zum einen, ja, es ist so, dass auch in Fujitan Kindererziehung und Hausarbeit als sogenannte Frauensache gilt. Ich mache hier Anführungszeichen in die Luft. Mhm. Und diese Aufgaben quasi traditionell bei den Frauen liegen. Und ja, klar, auch Reproduktion konnte bisher leider noch nicht ausgelagert werden. Und ja, dass da Männer eher zurückhaltend sind, definitiv. Also zum einen muss man sagen, auch da, diese Gesellschaft ist nicht, also ja, habe ich ja gerade schon erzählt, die ist nicht abgeschieden. Auch da ist total viel im Wandel und Rollenbilder ändern sich und gerade junge Männer nehmen auch wieder andere Rollen und Verantwortung auch innerhalb der Familie wahr und so weiter. Aber traditionell, wie gesagt, ist es eben noch anders. Was aber interessant war, ist, dass die Kindererziehung im Speziellen nicht allein als Aufgabe der biologischen Mutter wahrgenommen wird. Also es ist so, dadurch, dass sehr viele Frauen arbeiten gehen und eben vor allem auch auf dem Markt, im Stadtzentrum eben als Händlerinnen arbeiten, wird quasi Erwerbsarbeit und Care-Arbeit zusammengedacht, denn sie nehmen ihre Kinder meistens einfach mit. Und Kinder werden dann im Kollektiv betreut, also von mehreren Frauen, also von Schwestern, Tanten, Nichten und so weiter, Freundinnen. Und ja, die Care-Arbeit lastet quasi nicht alleine auf der biologischen Mutter, sondern es wird auf mehrere weibliche Schultern verteilt. Aber auch da kann man wieder sagen, es ist eben nicht das umgekehrte Patriarchat. Also es ist eben nicht so, dass jetzt Männer mehr Sorgearbeit übernehmen.
Ja, und das ist ja aber auch genau, etwas, wo man diese indigene Kultur womöglich erkennt, ne? Also überhaupt die Verantwortung sozusagen oder die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Care-Arbeit, anstatt eben dieses eine Mutterideal, diese kleine patriarchale Kleinfamilie, die sozusagen da verantwortlich gemacht wird. Und die Rolle der Männer würde mich natürlich auch interessieren oder der Väter. Hat Vaterschaft überhaupt zum Beispiel einen Status oder Mutterschaft, wäre eigentlich auch nochmal interessant, ne? Mehr Status als Frau sein. So grundsätzlich hatte ich so den Eindruck, dass allein durch dieses Vorhandensein des dritten Geschlechts irgendwie ja auch so eine Entlastung für alle irgendwie, also mehr Freiheit für alle da ist. Ja, aber wie hast du sozusagen vielleicht erstmal pauschal sozusagen die Männer erlebt, weil anscheinend ja nicht als eben die Unterdrückten oder die weniger Rechte und Möglichkeiten haben.
Ja, also Männer war auf jeden Fall auch ein Thema, weil was auffällig war, dass sich an Männer, also in Männerkreise gar nicht so leicht Zugang gefunden habe wie zu diesen Frauenräumen, was sicherlich daran liegt, dass ich mich als Frau identifiziere und auch so wahrgenommen werde und dann natürlich da leichter Zugang hatte, was sicherlich auch daran liegt, dass die weiblich besetzten Räume sich in der Stadt befinden, im Stadtzentrum und ja, die männlich besetzten Räume eher außerhalb der Stadt. Also sehr viele Männer verlassen auch tagsüber eben den Stadtkern und sind eben eher auf dem Land tätig. Das hat also ein bisschen gedauert und auch dann war es da auch gar nicht so leicht, auf eine klare Linie wiederzukommen. Also ich habe Männer getroffen, die, wie gesagt, auch sehr stolz von ihren Frauen und vom Matriarchat im Ort erzählt haben. Und aber auch Männer, die gesagt haben, das ist ein Mythos. Insgesamt habe ich Männer als, vor allem bei diesen Festen, die gefeiert werden, eher als etwas im Hintergrund sich haltend wahrgenommen. Allerdings, ja, ist dieses Bild auch nicht akkurat, muss man sagen, weil das quasi, ja, das sind quasi die Feste und das ist der Raum der Frauen und dann halten sich Männer im Hintergrund. Gleichzeitig muss man einfach sagen, dieser Ort hat auch starke patriarchale Tendenzen, starke patriarchale Traditionen. Es ist Mexiko. Es gibt in Juchitán wie überall in Mexiko eine hohe Anzahl von Femiziden, also männliche Gewalt gegen Frauen. Es ist auch so, dass Männer also die Arbeitsteilung ist eben so, Frauen machen den Handel, Männer die Landwirtschaft oder die Politik. Das heißt, auch in der Exekutiven sitzen wiederum vor allem Männer und bestimmen damit ja auch auch mit den öffentlichen Raum, zwar aus einer anderen Perspektive heraus, aber ja, ist gar nicht so, dass sie da total zurückhaltend wären. Und ja, aber quasi gerade was die Familien angeht, weil du auch nach der Vaterrolle gefragt hast, da war schon auffallend, fand ich, dass das vor allem die Mutter übernimmt. Also die Mutter gilt eben so als Oberhaupt der Familie. Sie trifft die Entscheidungen und bestimmt quasi, ja, wo es lang geht, sage ich jetzt mal etwas platter. Da fand ich es quasi am auffälligsten. Aber auch da gibt es wieder Kritik im Diskurs quasi auch an dieser Zuschreibung, weil man ja schon auch sagen kann, na ja, die Rede vom Matriarchat dient ja auch dazu, dass Frauen sehr viel mehr leisten. Also dass sie zum einen die Erwerbsarbeit stemmen und zum anderen aber auch die Hausarbeit und die Kindererziehung und das wiederum Männern womöglich ein Leben frei von Zwängen gewährleistet, weil sie ein Stück weit eben sich aus der Verantwortung ziehen können. Also die Kritik ist eben, dass die Erzählung vom Matriarchat auch patriarchale Tendenzen, Strukturen, Einflüsse verschleiert und weniger sichtbar macht, weil sich alle dann immer nur auf das Matriarchat stürzen und vielleicht dann auch nur das sehen wollen, was sie sehen wollen. Nur das sehen, was sie sehen wollen, so rum. Nämlich zum Beispiel die Präsenz der Frauen und so weiter und dann eben andere Dinge wie Gewalt auch in der Partnerschaft, also auch in den Familien hinten runterfällt, ja.
Ja, und es ist interessant, dieses, wonach sehnen wir uns, was zu erleben oder zu sehen, ne? Wofür suchen wir einen Beweis? Das Thema ja. auch sozusagen, als bräuchte man irgendwie Beweise aus der Vergangenheit, um sie in die Zukunft zu projizieren, um zu sagen, guckt mal, das haben ja, da machen Männer das ja auch, oder Männer haben das ja auch schon immer, weiß nicht, da die Care-Arbeit übernommen. Deswegen könnt ihr das jetzt, ne, in der Zukunft auch tun. Und zu sagen, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Also gerade aus dieser kulturhistorischen Perspektive finde ich es eigentlich auch, ne, also das Arbeit verändert sich ja auch. Also genau, wenn man das so sich anguckt, und da ist die Arbeit ja auch wesentlich körperlicher, handwerklicher sozusagen, ne, noch geprägt als vielleicht jetzt hier, zu sehen, dass das einfach bestimmte Erfordernisse mit sich bringt. Also irgendwer muss diese Arbeit machen, aber wenn sich Arbeit oder Erwerbsarbeitformen verändern, dann kann sich darüber auch Care-Arbeit verändern. Ne? Also sozusagen,
ja.
dass wir uns immer so neue, also dass wir uns davon lösen können, dass wir das gar nicht ja. brauchen, diese Beweise, guck mal, so machen die das da, sondern ja, das finde ich auch irgendwie einen wichtigen Punkt, dass man eher sozusagen auf die Gesamtkultur irgendwie guckt und wie sich die ja einfach immer weiter transformiert mit den Einflüssen und den Umständen und aus deren Kultur und Kulturgeschichte heraus, ne, sind einfach viele Dinge dann logisch, die man aber nicht eins zu eins übertragen
ja.
kann, oder die machen keinen Sinn, sie irgendwie in eine andere Kultur zu übertragen.
Ja, absolut. Also auch die Vorstellung, also genau das, was du gerade beschrieben hast, muss ich sagen, war für mich selber auch total der Prozess, weil ich bin losgezogen mit dieser Idee des Matriarchats, also einer Gesellschaft, in der irgendwie die Dinge besser sind.
Mhm.
Und dann bin ich eben angekommen und habe gemerkt, ah ja, manches ist anders, aber sehr vieles ist auch nicht besser.
Mhm.
Und auch hier gibt es Gewalt und Unterdrückung und teilweise unsichtbare Machtstrukturen. Und das anzunehmen, also das quasi dann... Ich habe dann schon am Anfang manchmal gemerkt, dass ich enttäuscht war, dass ich quasi nicht das gefunden habe, wonach ich gesucht ja. habe, und auch nicht das gefunden habe, was mir irgendwie Hoffnung gibt, also im ersten Moment zumindest, ne, dass ich sage, ah ja, Mensch, hier gibt's diese Gesellschaft, also Beweis, es kann irgendwie alles anders funktionieren. Und das musste ich schon auch erst dann zulassen, so nach und nach, dass ich quasi alles annehme, das, so ist das hier einfach. Und das heißt aber nicht, dass es per se schlecht ist. Also eine Gesellschaft muss auch nicht perfekt sein, oder es muss auch nicht alles nur super und gut sein, damit ich mir einzelne Dinge abgucken kann, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also ohne dass ich glaube, dass man irgendwas jetzt eins zu eins übertragen kann. Die Kulturen sind sehr unterschiedlich, die Kontexte sind grundverschieden. Aber ja, ich kann ja trotzdem quasi meinen Blick erweitern und mir andere Modelle angucken.
Ja, absolut. Und wie würdest du sagen, hat das sozusagen deinen Blick auf unsere gesellschaftlichen Strukturen verändert? Dieser geweitete Blick?
Ja, genau. Mhm. Ja, total. Also mein Blick hat sich vor allem auf Kultur und die Mechanismen von Kultur und wie sie funktionieren, hat sich für mich geändert, weil ich vorher so dieses Gefühl hatte, bevor ich losgefahren bin, auf der Stelle zu treten und irgendwie, dass es alles so festgefahren ist und dass es quasi eigentlich unmöglich ist, gegen patriarchale Strukturen sich aufzulehnen, weil sie so übermächtig sind und weil sie so seit so vielen Jahrtausenden existieren. Und wer bin ich, so ein kleiner Mensch? Mhm. Ich bin denen ausgeliefert. Dieses Gefühl hatte ich, genau, des Ausgeliefertseins. Und während dieser Reise habe ich mich sehr viel mit Kultur beschäftigt, aber auch mit der Entstehung des Patriarchats. Wie kam es überhaupt dazu? Und aber eben auch mit Gesellschaftsmodellen weltweit, und dabei eben dann gemerkt, dass diese Gesellschaftsstruktur, also die patriarchale, die hat es nicht schon immer gegeben. Und die ist auch entstanden, hat sich quasi entwickelt. Aber sie musste im Laufe ihrer Geschichte auch immer wieder durchgesetzt werden und legitimiert werden. Ne? Sie musste quasi, also auch mit Gewalt, wurde sie immer weiter fortgeführt. Und es ist jetzt sehr schwer, das quasi auf den Punkt zu bringen, aber das zu verstehen und zu sehen und gleichzeitig auch zu merken, das Patriarchat ist gar nicht die einzige, bei weitem nicht die einzige Gesellschaftsform, die es gibt, sondern das ist alles immer ein kultureller Prozess, der gleichzeitig total fluide ist und zerbrechlich ist. Und weil er zerbrechlich ist, muss er eben immer wieder mit Gewalt legitimiert werden. ja, das alles quasi hat meinen Blick auf Kultur verändert, dass ich die jetzt irgendwie als etwas mehr Bewegliches wahrnehme. Und das Patriarchat ist eben nicht in Stein gemeißelt, es ist nicht von Gott gegeben, es ist nicht von der Biologie irgendwie so vorhergesagt. Und wir sind dem eben nicht auf immer ausgeliefert. Und ja, das hat vor allem, das hat mir so am meisten geholfen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil also das ist mir, glaube ich, auch so gegangen, als ich sozusagen die, ja, mich mit Patriarchatsgeschichte beschäftigt habe und verstanden habe, aha, wie, genau, wie ist das entstanden und überhaupt. Aber ja, dein Buch bringt es einfach auch so wahnsinnig gut einfach zusammen, ne? Und macht dieses Spannungsfeld, finde ich, auch wirklich so gut auf. Also diese Ambivalenz durch diese verschiedenen Logiken und auch, dass es immer alles irgendwie so gleichzeitig gibt. Das ist ja bei uns hier jetzt auch so.
Ja.
Ne? Also können wir in deutsche Politik, können wir in amerikanische Politik, also wie auch immer, müssen wir genau eben noch gleich nach Mexiko gucken. Zu sehen, es ist immer alles irgendwie gleichzeitig da.
Ja.
Es ist dann das Gefühl, oh mein Gott, das Patriarchat erstarkt sowas von und huch, daneben löst es sich auf an dieser Stelle oder in diesem Thema oder so, ne? Wie das sozusagen alles so, also genau, es mehr sozusagen mit so einem analytischen Blick zu sehen, finde ich, und Wissen darüber zu haben. Ich habe dann immer so gedacht, oh mein Gott, wieso lernen wir das eben nicht in der Schule? Was würde das für einen Blick für alle verändern, ne? Dass Geschichte und Kultur nicht als eben diese gegebene Sache, sowas Lineares ja irgendwie auch,
ja,
zu verstehen, sondern als dieses, ja, komplexe, fluide Ding, so.
Und nichts, was uns übergestülpt wird. Also,
ja,
jein, natürlich, ja, teilweise auch schon. Und es gibt so viele Dinge, Strukturen, Glaubenssätze, um die ich nicht gebeten habe, quasi, die mir
ja,
mitgegeben
hast,
wurden,
ja,
die ich einfach inhaliert habe und die jetzt leider hier irgendwo verankert,
ja,
sind. Aber dass es gleichzeitig, dass wir alles sind, die diese Kultur ja formen und deshalb schon auch ein Mitspracherecht haben,
mhm,
und einen Gestaltungsspielraum. Ja, und das ist zwar ein Prozess, der super träge ja auch ist, ich meine,
ja,
das merken wir ja,
ja,
und sehr, sehr lange dauert, aber wir sind nicht ohnmächtig dem einfach, mhm, ausgeliefert.
Ja, vor allen Dingen nicht, wenn wir dieses Wissen haben und es hinterfragen können und dann auch verstehen, wo können wir es selber im eigenen Leben in diesen kleineren Strukturen vielleicht ja auch anders machen, ne? Oder wo kann ich in Engagement, Politik, wherever sozusagen irgendwas daran gestalten, dass es sich auch bewegt. Ich blätter gerade mal zum Ende, weil ich eigentlich noch kurz was vorlesen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Zitat mir zu kurz rausgeschrieben. Genau, ich habe die Stelle gefunden, Seite 304, gegen Ende des Buches. Das hat mich auch insgesamt wirklich total berührt. Ich erinnere mich, ich hatte Tränen in den Augen tatsächlich, als ich da in Schweden auf meiner Bank saß. Ich lese es mal vor. Ich habe nicht die eine Strategie gefunden, besser mit dem Patriarchat klarzukommen, nicht verletzt zu sein, weniger dünnhäutig oder ängstlich. Ich habe kein Zaubermittel und kein Schutzschild, das ich über mich halte und an dem alles abprallt. Ich empfinde weiterhin Dinge, die ich nicht benennen kann und habe Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Ich stoße immer noch an Grenzen, von denen behauptet wird, es gäbe sie nicht mehr. Ich habe immer noch Schiss, wenn ich nachts allein nach Hause laufe und es tut immer noch weh, für die gleiche Arbeit weniger Geld zu verdienen als ein Mann. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, all das nicht mehr zu fühlen, sondern anzuerkennen, dass all diese Gefühle ihre Berechtigung haben. Natürlich bin ich versehrt, ich bin schließlich Teil dieser Gesellschaft. Moment, natürlich bin ich versehrt. Ich bin schließlich Teil dieser Gesellschaft, immer schon gewesen. Ich werde auch in Zukunft Prägungen und Altlasten mit mir herumtragen. Sie wurden auf meiner Festplatte installiert, ohne dass ich ein Mitspracherecht gehabt hätte. Doch ich bin mehr als das. Diese Prägungen sind nur ein Teil von mir. Ja, und das fasst so gut zusammen, finde ich, worüber wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben. Aber was die Perspektive so verändert und mit dieser starken Ambivalenz umzugehen, sich eben dann nicht nur als Opfer womöglich sozusagen zu sehen oder eben Unterdrückte oder so, sondern auch als Gestalterin. Und der Untertitel deines Buches ist ja auch, wie ich auszog, das Frausein zu verstehen, was ja auch ein hehres Ziel ist.
Ja.
Und trotzdem habe ich mich dann gefragt, ne, ob das eigentlich für dich so deine Antwort war oder wie du jetzt sagen würdest, ne, wie hat sich sozusagen, das ist ja sehr persönlich sozusagen, der Blick auf dich selbst da sozusagen verändert.
Ja, also genau, ich würde sagen, das, was du vorgelesen hast, war der Kern der Antwort, weil ich mich das dann auch immer wieder gefragt habe, ja, was hat es, also ich habe gespürt, es hat etwas verändert. Ich habe quasi, ich bin losgezogen, das goldene Matriarchat zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Das mag quasi dann erstmal enttäuschend klingen oder irgendwie ernüchternd, aber für mich war das am Ende gar nicht, sondern es war auf eine Weise auch tröstlich, es nicht gefunden zu haben, weil darin auch die Erkenntnis steckt, genau, dass ich brauche das Spiegelbild gar nicht. Ich brauche diese Idee der anderen Gesellschaft nicht, um mir eine bessere, gerechtere Zukunft vorzustellen. Und darin wiederum liegt ja auch ein Annehmen der Ambivalenzen, in denen man halt lebt und ja teilweise auch gegen die man stößt und gegen die man anarbeitet. Aber es geht gar nicht darum, alles auf einmal und alles gleichzeitig abzuwerfen und loszulösen, sondern dass es ein ständiger Prozess ist. Und der ist super herausfordernd, natürlich, weil zum einen ist dieses Wissen, das macht ganz viel mit mir, wenn ich mir das aneigne. Zum einen könnte ich mich ohnmächtig fühlen, weil ich so viele Fakten recherchiert habe und gefunden habe, die so krass einfach sind. Es könnte quasi eine erdrückende Informationsflut sein. Aber so hat sich es eben am Ende gar nicht angefühlt, weil ich das gleichzeitig so auch Widerstand in mir auslöst und mir schon auch wieder gerade der Blick in die Geschichte, aber auch in andere Teile der Welt, mir dann den Mut gibt, eben doch Dinge zu verändern. Und das ist diese große Ambivalenz, ne? Gleichzeitig nicht die Augen zu verschließen, weiter zu gucken, zu analysieren, sich damit auseinanderzusetzen, aber sich nicht den Mut nehmen zu lassen. Ne? Und ja, ich glaube, das gehört schon zum Frausein dazu. Deshalb vielleicht ein Stück weit zumindest habe ich eben dann doch gefunden, was ich gesucht habe.
Ich musste da auch oder auch an dieses, was ich gerne als kollektiven Schmerz beschreibe, irgendwie denken, ne? Dass man damit hadern kann und das unglaublich ungerecht finden kann und genau genervt sein kann und ohnmächtig ob der Fakten, genau. Und dass es gleichzeitig aber so erweiternd für einen selber eben sein kann, wenn man, oder dass es hilfreich ist, wenn man versteht, ah ja, das ist eben gar nicht nur mein Thema, sondern es ist eben ein struktureller Schmerz, den ich da sozusagen fühle. Und ich bin zwangsweise. Ich meine, Männer natürlich auch.
Ja.
Das Patriarchat ja auch nicht so angenehm. Aber ja, so als weiblich gelesene Person auf jeden Fall damit konfrontiert oder gefordert, wenn ich meine Welt erweitern will, dann muss ich mich mit diesem Schmerz beschäftigen, sonst bleibt sie eben limitiert, ne? Oder sonst kann ich mich fügen an vielen Stellen. Aber sozusagen genau sich mit diesem, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was mich so berührt hat, sozusagen zu sagen, ja, es braucht Mut. Zu sagen, nee, aber dennoch, sozusagen, nee, trotz des Schmerzes gehe ich da jetzt sozusagen weiter oder gestalte meine Welt und glaube daran, ne, oder habe Vertrauen, dass eben auch was anderes möglich ist, was ich eben ja mitgestalte oder was wir alle zusammen gestalten können, wenn wir es wollen. Genau dieses wahrscheinlich, ne, dass es eben nicht statisch ist oder so bleiben muss.
Das und ich glaube auch, sich selber mehr anzunehmen, also für mich zumindest war das ein wichtiger Punkt und loszulassen, weil natürlich oft, gerade wenn es so um Prägungen geht, gibt es einfach Dinge, da kann ich das auch gar nicht auseinanderhalten, ne? Da weiß ich dann gar nicht, ist das jetzt mein eigener Wunsch oder ist das meine Prägung und deshalb, keine Ahnung. Angenommen, man möchte heiraten, versteht sich aber als Feministin, hat aber irgendwie trotzdem diesen Wunsch zu heiraten. Und was kommt eigentlich aus welcher Ecke quasi? Warum möchte ich das? Und irgendwie auch dahin zu kommen, das anzunehmen. Mhm. Und dass es auch beides gleichzeitig existieren darf einfach. Ja. Ne? Ich kann quasi heiraten und trotzdem die Ehe kritisieren. Jetzt nur als ein Beispiel, aber dieses Zulassen der Widersprüche.
Ja. Und dass man sie wahrscheinlich auch nicht selber, also dass es ja nicht möglich ist, sie genau alle in sich, also sie sind ja in einem drin, sozusagen aufzulösen, sondern dass man mit ihnen leben kann, sozusagen, genau.
Ja,
Ja, super, super spannend. Ich möchte auf jeden Fall allen dieses Buch empfehlen. Achso, ich halte es jetzt nochmal hoch, es bringt nichts, weil man hört ja nur. wir verlinken es natürlich in den Shownotes und ja, es ist auch, ja, wie gesagt, es liest sich einfach wahnsinnig gut. Es ist sehr hübsch, das auch noch. Aber ja, ich finde wirklich für alle, die so interessiert sind an dieser, an der kulturgeschichtlichen Hintergrundebene und dieses Thema Ambivalenz eben selber kennen. Ich glaube, man kann sehr viele eigene Erlebnisse jetzt aus dieser Frauenperspektive sozusagen daran gut auch nochmal selber reflektieren, ne? Ja, wo das Patriarchat sozusagen überall greift, Schmerz auslöst, aber eben, ja, wie es sich auch auflösen kann in diesem Umgang mit der Ambivalenz. Also vielen Dank, dass du diese Reise unternommen hast für uns alle und dieses Buch geschrieben hast. Ja, ich wünsche dem super viel Erfolg und danke dir, dass du heute zu Gast warst.
Danke, danke dir für all die Fragen und ja, fürs Begleiten.